Also erstmal vorweg bei diesem Phänomen, was Christina Mundlos in ihrem Buch Wenn Muttersein nicht glücklich macht beschreibt, ist dieses Phänomen, wenn es quasi ein langfristiges und durchgängiges Gefühl gibt, dass die Entscheidung, Kinder zu bekommen, eine falsche war. Und das würde auch so weit gehen, dass sich diese Mütter, die sich dort äußern, wenn sie die Möglichkeit hätten, diese Entscheidung rückgängig zu machen, das auch tun würden. Also sprich, sie würden sich gegen eine Schwangerschaft in der Vergangenheit entscheiden. Dass diese Reue aber wenig mit Mutterliebe zu tun hatte, ist wichtig zu betonen, weil durchweg sagen diese Mütter, ich liebe mein Kind und dieses Kind will ich jetzt in dem Sinn auch nicht mehr missen. Aber die Entscheidung zu dem Zeitpunkt damals war die falsche. Diese Ambivalenz zwischen Mutterschaft und die verbundene Liebe und Reue können wir alle in dieser Gesellschaft wahrscheinlich nur schwer in unserem Denken zusammenbringen. Also es scheint so, als würden sich diese beiden Begriffe Liebe, Mutterschaft und Reue völlig ausschließen. In der Auseinandersetzung damit heißt das also eher, dass wir auch gucken müssen, wie ist unser gesellschaftliches Frauen- und Mutterbild und weniger, was sagt es eigentlich über die einzelnen Frauen aus, weil Liebe, Glück, Zufriedenheit mit der Mutterschaft gehören genauso wie Wut, Überforderung und auch Reue dazu. Und wenn wir uns quasi mit dem Thema Reue beschäftigen, haben wir hauptsächlich mit zwei gesellschaftlichen Tabus zu tun. Zum Beispiel darf sich eine Frau bzw. Mutter sich gegen die Kinder entscheiden und die Frage nach der Mutterliebe, also empfindet die Mutter keine Liebe? Und das wird deutlich, dass das in dem Buch keine Rolle spielt.
Also ich hätte da noch die Frage, warum denn diese Reue, dieses Gefühl so tabuisiert wird, gerade in dem Umgang, wenn man da von der Mutterschaft spricht, weil an sich ist ja Reue oder Bereuen gar nicht mal was so negativ angehaucht ist. Oft sagt man ja auch, es ist gut, wenn man Einsicht zeigt, wenn man zum Beispiel einen Fehler begeht. Ist da das Problem dann, dass man sagt, ja okay, Mutterschaft sollte kein Fehler sein? Oder wie würdest du das sehen?
Das stimmt auch. Also Mutterschaft sollte kein Fehler sein. Auch eine Schwangerschaft, die ungewollt ist, sollte kein Fehler sein. Es setzen sich ja Stimmen durch, die sich auch gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frau immer lauter werden. Das Thema in der breiten Gesellschaft wird gar nicht so als Reue bezeichnet, sondern wenn sich eine Frau sich gegen den Kinderwunsch äußert, gilt das schnell als unnormal, krank, egoistisch oder karrieregeil. Da ist das Wort Reue gar nicht so präsent. Also diese Mütter werden oft als Rabenmütter abgestempelt und müssen sich halt auch immer wieder diesen öffentlichen Angriffen aussetzen und mit auch Ausschluss aus der Gesellschaft und aus sozialen Kontakten und Gruppen rechnen. Also als Frau sich allgemein von der Mutterrolle zu distanzieren oder noch schlimmer als Mutter sich gegen im Zweifel gegen die Mutterrolle und die eigenen Kinder zu richten, zumindest in einer theoretischen Auseinandersetzung, wird halt in dieser Gesellschaft als unnormal und kann bis hin zur Stigmatisierung von psychisch krank oder asozial gehandelt werden. Also es ist ein absolut tabuisiertes Thema und das Buch gibt diesen Frauen zum ersten Mal eine Stimme.
Du sagst, dieses Buch gibt den Frauen eine Stimme, dann überlegt man ja, also das Buch ist ja auch nicht aus sich selber heraus entstanden, sondern aus einer soziologischen Sicht, da wird ja immer was beobachtet, was schon da ist. Das heißt, wie neu ist denn diese Erscheinung, dass Frauen die Mutterrolle vielleicht anders verstehen oder anders verstanden haben, bevor sie dann selber in die Rolle der Mutter geschlüpft sind?
Also, dass Mütter die Frauen, also die Frauenrolle und auch die Mutterrolle bereuen oder nicht annehmen wollen, ist genauso lang wie die Gesellschaft an sich. Heutzutage ist das Phänomen von bereuender Mutterschaft vielleicht noch zugespitzt. Zum einen, weil es Möglichkeiten gibt, Schwangerschaften zu verhindern. Es gibt Verhütungsmittel. Das heißt, eine Frau, die ein Kind hat, hat sich doch eigentlich für das Kind entschieden und muss dafür auch die Verantwortung tragen. Gleichzeitig leben wir anscheinend in einer vermeintlichen gleichberechtigten Gesellschaft, wo ja das Elternsein aufgeteilt wird, dass es in der Realität oft ganz anders ist, nämlich dass heutzutage die Mütter in einer neoliberalen und kapitalistischen organisierten Gesellschaften ungemein hohen Anspruch gerecht werden müssen, ist ein Phänomen dieser Zeit. Also hinzu zu der Erziehung kommen noch, dass Frauen weiterhin Karriere machen sollen, schnell wieder einsteigen müssen im Berufsleben, einem hohen Schönheitsideal entsprechen müssen. Die Fotos während der Geburt und nach der Geburt sind schon wichtig. Dann die Versorgung, ne? Es muss alles bio und beste Qualität sein. Es gibt eine riesen Auswahl an Konsumgütern. Und dann gibt es natürlich auch eine starke Konkurrenz zwischen den Müttern. Als Beispiel, was dort oft beschrieben wurde aus Erfahrungsberichten in dem Buch, sind zum Beispiel Frauen, die berufstätig sind und oft die Kinder als letztes aus dem Kindergarten holen, was völlig normal ist, also innerhalb der Öffnungszeiten, werden dann schon als Rabenmütter oder als, ja, nicht als wahre Mütter gesehen. Also sprich, nach der Arbeit direkt in den Kindergarten hetzen und dann weiter. Es gibt heutzutage wahrscheinlich einen sehr hohen Anspruch an Muttersein mit vielerlei Nuancen. Und das führt zu einer anderen Überforderung wie damals. Also die Grenze von Mutterliebe und Zufriedenheit innerhalb dieser Erziehungsaufgaben bis hin zur Reue ist wahrscheinlich nicht mehr so klar, wie es zu anderen Zeiten mal war.
Jetzt hast du jetzt nochmal diesen Begriff Mutterliebe angesprochen. Nur für den Fall, ich weiß nicht, ob ich selber jetzt in dem Zusammenhang richtig verstanden habe, aber wie wird denn in der Studie der Begriff Mutterliebe gehandhabt? Weil diese Idee, dass man die eigenen Kinder per se super findet und Liebe zeigen kann, vom reinen Gefühl her könnte man ja schon darauf schließen, dass das eine überholte Ansicht ist und dass da auch eine gewisse Schwierigkeit dahinter steht. Wie wird das denn in der Studie aufgearbeitet?
Also in der Studie wird sich ziemlich klar von dem Begriff der Mutterliebe abgegrenzt. Es geht bei der bereuenden Mutterschaft nicht um die Liebe zu den eigenen Kindern. Die meisten Frauen lieben ihre Kinder und können sich quasi auch das nicht mehr ohne diese Kinder vorstellen. Vorweg muss da vielleicht so gesagt werden, dass es nicht die typische bereuende Mutter gibt. Also Regretting Motherhood, dieses Phänomen, ist unabhängig von Umständen und Lebensverhältnissen und zieht sich durch, ja, quer durch alle gesellschaftlichen Verhältnisse und Milieus. Also man kann nicht davon reden, dass vielleicht eine Mutter bereut und ähnliche Gefühlszustände hat wie eine andere Mutter. Und wenn wir uns das mal so vorstellen, was es heißt, Mutter zu sein, bewegen wir uns immer zwischen zwei Polen, die wir auf der einen Seite so skizzieren könnten, dass da diese völlige Zufriedenheit ist und auf der anderen Seite der Begriff der Reue steht. Und in der Realität bewegen sich die meisten Frauen zwischen diesen Wut, Verzweiflung, Ablehnung und Glück, Zufriedenheit und Liebe. Der Begriff der Mutterliebe wird, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt in dem Buch so ist, aber nach meiner Meinung könnte man den auch einfach streichen, weil es genügt der Begriff der Liebe zu einem anderen Menschen und zum eigenen Kind. Also man könnte es auch Kinderliebe nennen oder wie auch immer. Und der Begriff der Vaterliebe, den gibt es ja quasi gar nicht. Also wir haben es da quasi schon wieder mit diesem gesellschaftlichen Phänomen zu tun, dass Frau sein impliziert eine Fähigkeit zu lieben, die, also impliziert die Mutterliebe, also das Lieben und das naturgegebene Handeln von Fortpflanzung. Also das ist quasi der Begriff der Mutterliebe, den müssen wir kritisch auseinandernehmen.
Ja, das finde ich auch so, weil gerade bei dieser Mutterliebe, wie du es auch gerade gesagt hast, das ist halt kein Begriff von einer Vaterliebe in dem Sinne, so umgangssprachlich gibt, kenne ich halt auch immer nur dieses, dass man sagt, ja, es gibt bedingte Liebe und bedingungslose Liebe und dass das irgendwie beides ein Kind erfahren müsste, wo dann oft gesagt wird, dass die bedingungslose Liebe oft von der Mutter kommen muss, was man dann vielleicht mit diesem überzogenen Bild einer Mutterliebe, dass die noch weitreichender gehen müsste, zeichnen kann. Was ich aber auch finde, was problematisch ist, wenn man guckt, dass das ja nur ein heteronormatives Familienbild ist, was da reproduziert wird. Gibt es denn eigentlich in der Studie auch, also sind das alles heteronormative Familien, die da gezeigt werden? Also du hast dich ja jetzt mit der deutschen Studie auseinandergesetzt. Ich habe zum Beispiel mal in dieses Buch Regretting Motherhood von Orna Donat reingelesen, wo sie auch Erfahrungsberichte von Frauen schildert. Und wie gesagt, ich habe reingelesen, ich habe nicht alle Erfahrungsberichte gelesen, aber wird denn auch damit, nicht nur mit heteronormativen, sondern wird da generell so ein Abriss zu verschiedenen Familienbildern gewagt oder bezieht sich alles, worüber wir hier sprechen, gerade auf das heteronormative Rollenbild?
Also das Buch legt den Fokus allgemein auf Frauen und Mütter. Und ich habe es ja eben schon angedeutet, dass es nicht die typische bereuende Mutter gibt. Dass Familien oder Frauen, die jetzt nicht in einer heteronormativen Beziehung leben, werden nach meinem Wissen nicht explizit abgegrenzt oder als separate Forschungsgruppe betrachtet. Ich würde behaupten, dass diese Frauen jedoch genauso davon betroffen sind. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass gerade lesbische Paare oder Single-Frauen mit Kinderwunsch oder andere Familienkonzepte mit sozialen Eltern sich im Vorfeld intensiver mit dem Kinderwunsch, Erziehungsfragen, Rollenaufteilung innerhalb dieser Erziehung auseinandersetzen, weil diese Konzepte nicht unbedingt gesellschaftlich vorgelebt werden. Also quasi, die müssen sich ja auch in ihrer Handlungsebene auch neu erfinden. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein guter Vorwand ist, dass dieses Phänomen nicht auftritt, weil es eine realistische Auseinandersetzung damit, was bedeutet es, Kinder zu bekommen. Und wenn zum Beispiel lesbische Paare oder Single-Frauen Kinder bekommen wollen, dann ist das ja oft eine ganz bewusste Entscheidung dahin. Und die impliziert halt eine Auseinandersetzung, was das bedeutet, Kinder zu bekommen. Ich würde sagen, nicht heteronormative Eltern haben eine größere Chance, das nicht zu bereuen. Weil die meisten Mütter, die das bereuen, das hängt ja was, also da fehlt ja quasi das Bild davon, was es heißt, wirklich Mutter zu sein. Also es gibt ja sehr eine große Naivität darüber, Kinder in das eigene Leben zu integrieren.
Wie du es gerade gesagt hast, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, dass ja da die Überlegung nochmal an die Familienplanung eine andere ist. Meine
und auch der Kampf, ein Kind zu bekommen.
Ja, genau. Da hätte ich vielleicht gesagt, dass das dann so das Problem werden könnte, weil man sich dann halt gesellschaftlich auch anders damit auseinandersetzen muss, dass das vielleicht nicht so akzeptiert oder erduldet wird wie bei einem heteronormativen Paar. Und was auch der Punkt war, warum ich da auf diese Überlegung gekommen bin, war, dass man halt in diesem traditionellen Familienbild ja auch die Rolle des Vaters hat. Und das ist ja auch was, diese Reue, was politische Phänomene und natürlich auch gesellschaftliche Phänomene mit sich bringt. Also dass man zum Beispiel sagt, ja okay, dass Frauen immer noch mehr in ihrer Rolle als Reproduktionsarbeiterin für den Mann gesehen werden. Also in dem Sinne, dass die halt dann, sobald Kinder da sind, sich mehr um die Familie kümmert und der Mann dann vielleicht eher für so eine Versorgung der Familie zuständig ist und dann die Frau wieder mehr die Versorgung der Kinder im Auge hat. Und wird da auch an diesem Männerbild, das ist ja auch was dazu beiträgt, gerade dass man dann so ein Rollenbild hat, dass Frauen viele Rollen spielen müssen, auch diese Mütterrolle, und die dann überfordern kann, was dazu führt, dass man sich erst bewusst macht, dass man vorher sich damit nicht so auseinandergesetzt hat. Wird auch an diesem Männerrollenbild was kritisiert?
Ja, sicher, du hast das ja schon angedeutet. Also das Männerbild muss natürlich auch in unserer Gesellschaft am besten auch abgeschafft werden, aber vielleicht realpolitisch erstmal reformiert werden. Also das Bild von Vätern müsste quasi daran, also entfernt werden von der Rolle des Ernährers bis hin zur gleichberechtigten Bezugsperson zum Kind. Das heißt, diesen Elternteil, der männliche Elternteil, aber auch sowohl den Arbeitgebern muss klar gemacht werden, dass diese Funktion des Ernährers im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr ausreicht. Also zum Beispiel gab es 2010 vom Europäischen Parlament wurde verabschiedet, dass es eine Art Vaterschutz gibt, dass Väter 14 Tage ist natürlich auch eher ein Witz, aber immerhin 14 Tage nach der Geburt des Kindes zu Hause bleiben können mit Fortzahlung des Lohns. Bislang ist die deutsche Regierung zumindest dieser Forderung nicht nachgekommen. Also es gibt schon so politische Ideen, wie sowas aussehen könnte, aber es ist noch weit davon entfernt, von einer Gleichberechtigung von Mutter und Vater zu sprechen. Bislang nehmen viele Väter die Elternzeit von 2 bis 3 Monate in Anspruch, was natürlich in einer Kindererziehung von 18 Jahren nichts ist. Oder sprich, in den ersten 3 Jahren nach einer Geburt sind 2 bis 3 Monate gar nichts. Also politisch kann da sehr, sehr viel gemacht werden. Jetzt so auf der soziologischen Ebene werden Väter auch teilweise betrachtet in dem Buch. Genauso wie es bei den Frauen ist, ist es schwierig, von den Männern, den Vätern zu sprechen. Es ist eine große Kategorie mit verschiedenen Lebenskonzepten und verschiedenen Ideen und Handlungsmöglichkeiten. Letztendlich kann trotzdem gesagt werden, dass Väter meistens als Gewinner aus diesen Situationen herausgehen. Also zum einen haben sie eine größere Entscheidungsmacht. Sie können sich für eine Elternzeit oder gegen den Kinderwunsch, gegen die Kindererziehung entscheiden, können sich viel leichter diesem entziehen. Und Väter, die sich zum Beispiel für eine emanzipatorische Kindererziehung entscheiden, haben einen sehr hohen also bekommen eine hohe Anerkennung. Also Väter, die durchs Viertel mit einem Kinderwagen ziehen und so, die sind meistens schon so, oh wow, der tolle Vater von Brigitte ist wieder draußen. Also mit wenig Aufwand können sie sich innerhalb der, in Anführungsstrichen, der Feministin ganz schön viel Lob abholen. Das ist so ein Phänomen, was ich auch in meinem privaten Umkreis immer wieder sehe, ne? Mit wenig Aufwand viel zu bekommen. Das andere Bild wäre vielleicht, dass sich schon Männer, die sich für die Kindererziehung oder die Elternzeit entscheiden, schon teilweise von den Kollegen belächelt werden und das muss dann halt schon auch in Kauf genommen werden. Letztendlich ist das Bild aber der Vaterrolle in diesem Buch nicht so der Schwerpunkt.
Gut, dann wollen wir dann vielleicht auch wieder auf die Mutterrolle zurückkommen. Wir sind da von leider vorhin, bin ich dann mit einer anderen Frage dann ein bisschen abgekommen. Und zwar waren wir vorhin bei dieser Verhandlung der Mutterrolle, also auch Mütter untereinander, wo du von so einem Konkurrenzdruck, der da ist, gesprochen hast. Also wie könnte man denn diesen Konkurrenzdruck oder diese Verhandlung auflösen, sodass die Mutterrolle vielleicht auch für viele nicht mehr so eine psychische Belastung auch darstellen würde, wenn man sich ständig im Vergleich mit den anderen sehen muss?
Eine gute Frage. Also vorweg würde ich sagen, dass es müsste quasi viel mehr Bildung und Aufklärung darüber geben, was es heißt, Mutter zu sein in dieser Gesellschaft. Also dass im Vorhinein nicht nur inzwischen in der Sexualerziehung an Schulen oder anderswo darüber gesprochen wird, wie bekomme ich Kinder oder wie kann ich mit Verhütungsmitteln diese Kinder, den Kinderwunsch nach hinten verschieben oder ausklammern. Also es geht darum, überhaupt ein Bild oder diese Leerlücke zu füllen, dass es auch okay ist, keine Kinder zu wollen, daran angeknüpft zu aufzuhandeln, was bedeutet es, Mutter zu sein, welche Aufgaben kommen auf mich zu, was bedeutet es emotional. Also bis jetzt ist ja die Aushandlung so, Kinder ist gleichzeitig eine Glücksgarantie, die jede Frau für sich in ihrem Leben erfüllen muss. Es ist, gehört quasi in eine Lebensbiografie einer Frau dazu. Und der Leidensdruck bei Frauen, die aus was für Gründen auch immer keine Kinder bekommen können, ist ungemein groß. Also dieses Bedürfnis, sich selbst zu reproduzieren, also auch selbst diese Schwangerschaft durchleben zu können, ist sehr, sehr, sehr präsent in dieser Gesellschaft. Und da kann man sich schon die Frage stellen, woran liegt das? Also ich würde ja nicht behaupten, dass es quasi ein natürliches Gen der Frau ist, die das voraussetzt, sondern es ist ein gesellschaftlicher Druck. Und daran müssen wir ansetzen, dass es auch völlig in Ordnung ist, keine Kinder zu bekommen und dafür keine gesellschaftliche Ächtung zu bekommen. Kinderlose Frauen über 30, die müssen sich in der Regel anhören, oh, wann ist es denn bei dir soweit? Oh, du hast ja noch keine Beziehung. Und na, also ab einem gewissen Alter beginnt das. Und genauso dieser Begriff der inneren Uhr, ja, also dass diese Fähigkeit irgendwann abläuft, Kinder zu kriegen, bedeutet ja auch, dass das wie so ein To-Do, also ein ich muss Kinder kriegen in dieser Gesellschaft. Und wer sich dagegen entscheidet, muss mit gesellschaftlichen Konsequenzen rechnen. Und da sind die Ansetzungspunkte.